Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, euch zu sehen. Ich freue mich sehr, dass wir nach einer kleinen Pause, ich meine, es waren 3 oder 4 Wochen, uns wieder in der Bibelstunde mit dem Kolosserbrief auseinandersetzen dürfen und beschäftigen dürfen. Und ich lade euch gemeinsam mit mir auf, den Kolosserbrief aufzuschlagen. Wir wollen dort fortfahren, wo wir vor einigen Wochen aufgehört haben. Wir wollen die Verse 8 bis 10 heute aus dem zweiten Kapitel lesen und studieren und anschauen. Wir warten noch, bis die einzelnen Geschwister aus dem Foyer Platz genommen haben, dass wir bei der Textlesung zusammen sein können und ruhig sein können. Kolosser, Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Dort heißt es, gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Amen. Lasst uns gemeinsam noch aufstehen und den Herrn im Gebet suchen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, für die Bibel, für die Heilige Schrift. Wir danken dir vor allem auch für diese Verse, die wir jetzt gelesen haben und für die Wahrheiten, die in diesen Versen enthalten sind, für das Gewicht, für die Tiefe und für die unergründlichen Reichtum in diesen Versen danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir diese Verse in der Bibel finden. Und Herr, wir beten heute Abend zu dir, dass du dich gnädig und mächtig erweist in unserer Mitte heute Abend, dass dein Wort lebendig wird für unser Leben, ganz praktisch, ganz nah, dass dein Wort wie ein zweischneidiges Schwert unsere Herzen durchdringt und Götzen offenbart und entfernt, und dass du immer größer und immer herrlicher für uns wirst und dass wir immer mehr ein Leben leben können zu deiner Ehre. Bitte wirke heute unter uns mit Kraft durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Es ist schön, wieder gemeinsam Gottes Wort zu studieren, im Kolosserbrief fortzufahren und die Weisheit des Christus und den unergründlichen Reichtum seines Wesens und seiner Person zu erforschen, mit dem Glauben an die Verheißung, dass wenn wir ihn suchen, ihn auch finden werden. Und da es doch schon einige Wochen her ist, wollen wir einen kurzen Rückblick machen, eine kurze Wiederholung und eine Erinnerung an das, was wir in den letzten Wochen und Monaten studiert haben aus dem Kolosserbrief. Im ersten Teil des Briefes, in Kapitel 1, erinnert Paulus die Christen in Kolossee daran, wie genau sie zum Glauben gekommen sind. Nicht wahr? In Vers 6 haben wir gelesen, dass Paulus sagt, dass sie das Evangelium gehört haben und dass sie es in Wahrheit erkannt haben. Das heißt, für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Er erinnert sie weiter daran, was für eine Veränderung in ihrem Leben stattgefunden hat, als sie das Evangelium erkannt haben. In Vers 13, dort erklärte ihnen, dass sie herausgerettet wurden aus dem Reich der Finsternis, aus dem Reich des Teufels und in das Reich seines Sohnes, Jesus Christus, versetzt wurden. Dort erinnert er sie an ihre Bekehrung und was für Folgen es in ihrem Leben hatte. Anschließend zeigte ihnen die Größe und die Herrlichkeit ihres neuen Herrn auf, dem sie jetzt dienen, an den sie jetzt glauben, nämlich Jesus Christus. Dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist, dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dass er der Erhalter allen Lebens ist, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Und er zeigt ihnen die Größe Christi auf, und nachdem er dies getan hat, schreibt er ihnen aus seinem persönlichen Leben, aus seiner Situation, und er zeigt ihnen auf, dass er für sie, um der Gemeinde und um des Evangeliums willen leidet, in Vers 24. Er zeigt ihnen auf, dass sein größtes Verlangen darin besteht, dass Menschen gerettet werden und in das Bild von Jesus Christus geformt werden, in Vers 27 und 28 und anschließend in Kapitel 2 hat er angefangen, ihn aufzuzeigen, wofür er kämpft. In Kapitel 2 hat er angefangen, ihnen aufzuzeigen, wofür er besorgt ist, was ihm Sorge bereitet und wofür er kämpft. Kapitel 2, Vers 1 und 2, Vers 4. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Eine reale Gefahr stand vor der Tür der Kolosser und Paulus hatte Angst und Sorge, dass die Kolosser auf diese Irrlehre reinfallen. Und dafür kämpfte er. In Vers 5 aus Kapitel 2 haben wir dann gesehen, dass er sich freut, dass diese Irrlehre noch nicht in die Gemeinde eingedrungen ist. Das heißt, sie wurden noch nicht verseucht von diesem Virus, aber es ist eine reale Gefahr. Und nun, in Kapitel 2 ab Vers 8, sind wir in dem Teil des Briefes angekommen, wo Paulus konkreter über die falschen Lehrer redet. Wo Paulus etwas detaillierter über die falschen Lehrer berichtet. Und Paulus beginnt diesen Abschnitt, wie wir gelesen haben, mit den Worten, gebt Acht, passt auf. Auch in diesem Ton von Paulus merken wir, die Gefahr für die Kolosser war noch nicht in der Gemeinde, sondern außerhalb der Gemeinde. Und vor dieser Gefahr warnt er sie jetzt und sagt, gebt Acht. Es ist so, wie wenn wir uns vorstellen, dass meine Tochter auf meinem Hof spielt und außerhalb von dem Hof ist eine Straße und dort fahren Autos. Eine reale Gefahr ist dort. Und ich sage zu meiner Tochter Amelie, pass auf, gib Acht auf die Straße, dort fahren Autos. Es ist noch nichts passiert, aber eine reale Gefahr ist da. Und ich warne sie vor dieser Gefahr. Und genau dasselbe finden wir hier bei den Kolossern. Sie lieben Christus. Ihr Gottesdienst ist ein reiner Gottesdienst. Sie glauben an das richtige und vollkommene Evangelium, aber eine Gefahr ist da und Paulus sagt, gebt Acht, passt auf. Hier geht es nicht um eine physische Gefahr, wo ihr Leben, wo ihr Körper in Gefahr steht, sondern um eine geistliche Gefahr. Hier geht es um die Gefahr, dass die Christen in Kolossee und dass auch wir heute andere Lehren attraktiver finden wie das Evangelium. Hier geht es um die Gefahr, dass wir zu dem Evangelium von Jesus Christus, zu seinem Werk, zu seiner Person etwas hinzufügen oder hinwegnehmen. Und davor warnt Paulus uns, davor warnt Gott seine Gemeinde durch diesen Worten. Und mit diesen Worten von Paulus, gebt Acht, will Paulus dein und meine vollkommene Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er will, dass alles in uns, unser ganzes Denken, unsere ganze Kraft jetzt darauf fokussiert ist, was er uns sagt in diesen Worten. Damit wir uns warnen lassen. Damit wir uns warnen lassen, so wie die Christen damals gewarnt wurden. Und wir brauchen, liebe Geschwister, nicht zu denken, dass die Verführung und die Gefahr, vor der Paulus die Christen vor 2000 Jahren gewarnt hat, uns heute nicht mehr betrifft. Das ist ein Irrglaube, liebe Geschwister. Wir werden heute sehen, dass auch wir, du und ich, in derselben Gefahr stehen wie die Christen damals. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns diesen Text genau anschauen und dass wir uns von diesem Text durch den Heiligen Geist heute Abend warnen lassen. Und wir wollen drei Bereiche ansehen, auf die wir Acht geben sollen. Drei Bereiche, die wir beachten müssen und kennen müssen, damit wir nicht verführt werden. Damit wir am Evangelium von Jesus Christus festhalten und stark werden. Und diese drei Bereiche wollen wir nun gemeinsam untersuchen. Lasst uns den ersten Bereich anschauen, auf den wir achten sollen. Vor dem wir Acht haben sollen, den wir beachten sollen. Ich habe ihn überschrieben mit dem Betrug menschlicher Lehren. Wir müssen Acht geben auf den Betrug menschlicher Lehren. Schaut, in Vers 8 legt Paulus nun den Fokus auf den Inhalt der Irrlehrer. In Vers 8 finden wir in groben Zügen, nicht detailliert, aber in groben Zügen, den Inhalt von dem, was die falschen Lehrer gelehrt haben. Und vor allem liegt der Fokus von Paulus darauf, dass diese Lehre nicht auf Gottes Wort gegründet ist, sondern auf menschliche Gedanken, menschliche Überlieferungen, menschliche Philosophien. Darauf lag der Fokus von den falschen Lehrern. Paulus sagt zunächst, wovor wir Acht geben sollen. Er sagt hier, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt. Davor warnt er sie. Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt. Und diese, im Griechischen ist es ein Wort, als Beute wegführen. Das ist ein Wort und interessanterweise finden wir dieses Wort nur hier im Kolosserbrief. Und der Gedanke hinter diesem Wort ist, dass jemand gefangen wird, dass jemand weggeführt wird wie eine Beute. Wie Sklavenhändler einen Sklaven gefangen nehmen und ihn wie eine Beute mit sich mitziehen. Dieses Bild verwendet Paulus hier. Und damit malt Paulus den Christen ein schreckliches Bild vor Augen. Er sagt, ihr steht in der Gefahr, dass ihr wie Sklaven gebunden werdet und wie eine Beute wohin gezogen werdet, wohin ihr gar nicht gehen wollt. Gebt Acht, dass ihr nicht als Beute fortgerissen werdet. Liebe Geschwister, genau das tut jede Weltanschauung, jede Religion, jede Lehre, die außerhalb von der Bibel gegründet ist. Sie nimmt den Menschen gefangen wie eine Beute. Und der Mensch ist gefangen wie ein Sklave, gekettet an die Weltanschauung, an die Lehren, an die Irrlehren. Und sie führen ihn weg als Beute. Und das Ende ist Verderben und ewige Verdammnis in der Hölle. Und davor warnt Paulus uns, davor warnt Paulus die Christen. Worin genau bestand diese Gefahr? Worin genau bestand der Inhalt ihrer Lehre? Paulus sagt hier, durch die Philosophie, das ist der erste Begriff, den wir anschauen wollen, der Betrug menschlicher Lehren. Die Philosophie und dieser Begriff beinhaltet vor allem das Bemühen durch bloßes Denken, einfach nur Denken, das Verhältnis von Gott und Welt und Mensch zu erklären und zu ergründen. Das ist grob der Inhalt von Philosophie. Einfach nur durch Nachdenken zu verstehen, woher man kommt, zu verstehen, wer Gott ist, zu verstehen, wie die Welt mit Gott und dem Menschen zusammenhängt. Das ist Philosophie. Nun, liebe Geschwister, sicherlich ist es ein gutes Bemühen des Menschen, zu erforschen, woher man kommt, zu erforschen, wer Gott ist, zu erforschen, wie all das entstanden ist. Es ist ein gutes Bemühen, Klarheit darüber zu bekommen, woher man kommt und wohin man geht. Dieses Bemühen verurteilt Paulus hier nicht mit dem Begriff Philosophie. Doch wir müssen darauf achten, dass die Erkenntnis über Gott, die Erkenntnis über die Erde und über den Menschen und wie die Erde und der Mensch im Verhältnis zu Gott stehen, bekommen wir nicht einfach nur durch bloßes Denken, liebe Geschwister. Sondern der Schöpfer selbst muss sich uns offenbaren. Und durch seine Offenbarung können wir erkennen und verstehen, wer Gott ist, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und diese Offenbarung haben wir in seinem Wort. Hier alleine bekommen wir Erkenntnis durch das Forschen der Schrift und nicht durch bloßes Nachdenken bekommen wir Erkenntnis über Gott und wie der Mensch und die Erde im Verhältnis zu Gott steht. Nun, die falschen Lehrer lehrten also, dass man durch einfaches Nachdenken zu Gott finden kann, Gott erkennen kann und nicht durch die Schrift. Und diese Personen, wie wir bereits gesehen haben, diese Irrlehrer bestanden aus Heiden und Juden. Und dadurch kam der heidnische Mysterienkult mit in diese Religion, die Anbetung von Engeln. Durch das Judentum kam das Halten von gewissen Gesetzen mit ins Spiel. Auch Christus war in dieser Religion enthalten. Und all das zusammen, so eine Religion nennt man Synkretismus, wo verschiedene Religionen und Kulturen zusammenstoßen und in einen Haufen, wie in einen Topf geworfen werden, rumgerührt werden. Und an das glauben wir jetzt. Verschiedene Religionen kommen in einen Topf. Das war, was die falschen Lehrer hier lehrten. Das war ihre Philosophie. Sie lehrten also, dass man durch all diese Praktiken, durch mystische, heidnische Götterkulte und Halten von Gesetzen und irgendwo ist auch noch Jesus Christus im Spiel, dass man dadurch Gott erkennen kann, eine größere Gotteserkenntnis erfahren kann und sich selbst sogar irgendwie zu erlösen. Doch all das, sagt Paulus weiter, ist eitler Betrug. Durch die Philosophie und durch eitlen Betrug. Wir könnten auch übersetzen, die Philosophie ist eine leere Täuschung. Eitler Betrug kann auch übersetzt werden mit leere Täuschung. Jemanden zu betrügen oder jemanden zu täuschen, geschieht, indem man etwas als Wahrheit verkauft, was gar nicht wahr ist. Jemand, der dir von ganzem Herzen mit all seiner Kraft davon überzeugen will, dass etwas wahr ist, was eigentlich falsch ist. Das ist eitler Betrug. Das ist eine leere Täuschung. Die Philosophie von diesen falschen Lehren war also das, sie verkauften den Christen etwas als wahr, was falsch ist und was dich ins Verderben bringt. Sie täuschen ihnen etwas vor. So wie der Teufel Adam und Eva etwas vorgetäuscht haben, hat. So wie der Teufel jedem Menschen heute immer noch etwas vortäuscht. Der Teufel ist der Vater der Lüge und er verkauft die Lüge als wahr. Und darauf fallen die Menschen rein und werden eines Tages ein schreckliches Erwachen haben. Und Paulus fährt fort und zeigt ihnen weiter auf, wie sie gefangen werden können durch die falschen Lehren, nämlich nach der Überlieferung der Menschen. Nach der Überlieferung der Menschen. Überlieferungen waren zumeist mündlich überlieferte Traditionen, mündlich überlieferte Lehren. Und in den Evangelien finden wir sehr, sehr häufig, wie Jesus die Schriftgelehrten tadelt, dass sie mehr Wert auf ihre Überlieferungen der Väter legten, als auf Gottes Gesetz. Sie trachteten mehr danach, die Überlieferungen einzuhalten, die ihnen ihre Väter mündlich überliefert haben, als an das Gesetz, das Gott ihnen schriftlich gegeben hat, durch Mose. Und sie haben sich erhofft, durch gewisse Gesetze, durch gewisse Traditionen, durch gewisse Überlieferungen eine Mauer aufzubauen, die ihnen dabei hilft, das Gesetz Gottes zu halten. Aber das Einzige, was dadurch geschehen ist, ist, dass sie selbstgerecht wurden und dachten, sie können Gottes Gesetz schon halten, indem sie ihre eigenen Gesetze halten. Und daraufhin tadelt Jesus sie in Matthäus 15, Vers 3 und sagt, warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferungen willen? Matthäus 15, Vers 3. Indem sie ihre Überlieferungen halten, haben sie Gottes Gebot, Gottes Gesetz übertreten. Diese Überlieferungen bestanden unter anderem durch gewisse Reinigungsgesetze, Reinigungsrituale, die die Pharisäer, die Schriftgelehrten hielten und so weiter und so fort. Also wir können davon ausgehen, dass Paulus hier an jüdische Überlieferungen denkt. Und all diese jüdischen Überlieferungen sind menschenerdachte Überlieferungen. Sie kommen nicht aus der Schrift. Menschliche Überlieferungen, nicht göttliche Überlieferungen. Paulus lehrt die Gemeinde in Korinth und in anderen Briefen, dass sie die Überlieferungen halten sollen, die er ihnen überliefert hat. Nun, um welche Überlieferungen handelt es sich hier? Um das Evangelium. Diese Überlieferungen sollen wir halten, liebe Geschwister, die uns hier überliefert wurden. Das sind göttliche Überlieferungen. Aber hier redet Paulus von menschlichen Überlieferungen, menschlichen Gedanken, menschlichen Philosophien. Der fährt fort und zeigt etwas genauer auf, wie diese menschlichen Überlieferungen aussehen und nennt hier etwas nach den Elementen der Welt. Nach den Elementen der Welt. Nun, Theologen spekulieren und rätseln bis in die Gegenwart darüber, was Paulus mit diesem Begriff meint, Elemente der Welt. Und viele Theologen, von denen ich gelesen habe, sind sich darin einig, dass Paulus hier von unsichtbaren Mächten und von Engelnwesen redet, wenn er von den Elementen der Welt redet. Zur Zeit von Paulus wurde in der heidnischen Welt, dieser Begriff unsichtbare Mächte oft mit den Elementen der Welt bezeichnet. Es ist auch überliefert und bekannt, dass in den heidnischen Religionen Sonne, Mond, Erde, Wasser, das sind Elemente der Welt, dass aus diesen Dingen Götter gemacht wurden und sie wurden angebetet. Deswegen lässt es sich darauf schließen, dass Paulus hier von Engelmächten redet, welche die Kolosser, die Irrlehrer in Kolossee, angebetet haben und überliefert haben, dass man diese Engelwesen anbeten soll. Das legt der ganze Kontext vom Kolosserbrief auch nahe, wenn Paulus davon redet, dass Jesus Christus das Haupt jedes Fürstentum und jeder Gewalt ist. Und sie erhofften sich vermutlich, durch Anbetung der Engel eine geistliche Reife zu bekommen, einen tieferen Zugang in die geistliche Welt und somit auch zu Gott zu bekommen und eine größere Erkenntnis über Gott zu bekommen. Das ist die Vermutung der meisten Theologen. Wiederum andere legen es aus, dass Elemente der Welt jüdische Traditionen gemeint sind. In Galater 4, Vers 3 spricht Paulus auch von den Elementen der Welt, wo er an das Gesetz erinnert. Und auch wenn wir den Kontext, wenn wir später weiterlesen oder den Kolosserbrief weiter auslegen werden die nächsten Wochen, dann werden wir sehen, dass die kolossischen Irrlehrer gelehrt haben, dass wir uns beschneiden müssen. Das ist eine Überlieferung oder auch ein Gesetz von Mose gewesen. Und somit legen einige Ausleger auch aus, dass mit den Elementen der Welt das Halten des Gesetzes ist, unter anderem die Beschneidung. Nun, was auch immer Paulus hier meint, ob es jetzt die Anbetung von Engelwesen ist, ob es das Erhalten von Gesetzen ist, was wir festhalten können an dieser Stelle, ist, dass der Inhalt der Irrlehrer darin bestand, außerhalb von Jesus Christus und außerhalb von der Schrift Erlösung zu finden. Das ist kurz gesagt, was Paulus hier sagt. Durch die Philosophie, durch den eitlen Betrug, durch Überlieferung der Menschen, durch Elemente der Welt suchen sie Erlösung. Lehren sie Erlösung. Und zusammengefasst sagt Paulus hier, und nicht nach Christus. Nicht nach Christus. Durch eigenes Nachdenken, durch eigene Werke, durch eigene Handlungen, durch das Halten von Überlieferungen könnt ihr euch eure Erlösung erarbeiten, sagten sie. Paulus sagt, das ist falsch. Sie lehren nicht Christus. Was ist nach Christus? Was ist die Überlieferung nach Christus? Allein durch Glauben, allein durch Gnade und allein durch Jesus Christus werden wir gerettet, nicht durch unsere Werke. Diese falschen Lehrer lehrten jedoch Christus und eigene Werke. Christus und das Halten des Gesetzes. Sie leuchteten Christus nicht ganz und das war die Tücke. Das war die Tücke. Aber sie leugneten die Errettung allein durch Glauben und allein durch Gnade, nicht durch Christus, sagt Paulus hier. Nun, liebe Geschwister, lasst uns hier mal einige Momente stehen bleiben und innehalten und darauf schauen, dass der Mensch seit dem Sündenfall versucht, sich selbst zu rechtfertigen. Seit dem Sündenfall versucht der Mensch, durch eigene Werke vor Gott gut dazustehen, sucht der Mensch in den Elementen der Welt nach Erfüllung und nach Erlösung. Unmittelbar nach dem Sündenfall finden wir dieses Mysterium, finden wir dieses Schrecken, dass der Mensch außerhalb von Gott Erlösung sucht. Lass uns für einen Moment 1. Mose aufschlagen, Kapitel 3. Schaut, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, hat Gott ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt sind. Das heißt, sie empfanden Schuld und Scham. Sie empfanden Schuld und Scham aufgrund ihrer Sünde, aufgrund ihrer Rebellion gegen Gott. Und schaut, was in 1. Mose Kapitel 3, Vers 7 heißt. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Was machten sie? Sie hefteten sich Feigenblätter um die Hüften. Sie machten sich Schurze. Wer macht es? Sie selbst. Sie erkannten ihre Schuld und sie haben versucht, diese Schuld selbst zu bedecken. Sie haben versucht, diese Schuld vor Gott geheim zu halten, sich vor Gott selbst zu rechtfertigen. Nun, wenn wir weiterlesen, finden wir in 1. Mose 3, Vers 15, das erste Evangelium, die Verheißung eines Retters, die Gott ausspricht. Und dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 21, was Gott tut. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Hier schlachtet Gott das erste unschuldige Tier anstelle von der Schuld des Menschen. Und Gott bedeckt den Menschen. Hier finden wir das erste Bild, dass Gott den Menschen rechtfertigt. Wie? Durch das Opfer eines anderen. Die Menschen haben versucht, sich selbst zu rechtfertigen, sich selbst zu bedecken, ihre Schuld vor Gott zu verheimlichen. Aber Gott sagt, ich schicke euch einen Retter. Und nachdem er diese Verheißung gegeben hat, zeigt er ihnen das erste Mal auf, was dieser Retter tun wird. Er wird stellvertretend für ihre Schuld sterben. Und seine Rechtfertigung wird uns gegeben. Wir werden wie das Fell dieses ersten Tieres, das unschuldig getötet wurde, so wird die Gerechtigkeit von Jesus Christus, der unschuldig gestorben ist und getötet wurde, auf jeden gelegt, der an ihn glaubt. Das ist das Bild, was wir hier sehen. Wenn wir weiterlesen, dieses die tragische Geschichte des Menschen vom Sündenfall, dann lesen wir, dass die Söhne von Kain ihre Erfüllung in der Welt suchten, in den Elementen der Welt, wenn wir Kapitel 4 lesen. Wir haben die Zeit heute nicht, aber es ist interessant zu lesen, wie die Menschen angefangen haben, Städte zu bauen, ein Handwerk auszuüben, Musik zu spielen. Und in all diesen Dingen suchten sie ihre Erfüllung und auch in der Sexualität. Und all diese Dinge hat Gott uns gegeben und sie waren gut, aber seit dem Sündenfall sucht der Mensch in diesen Dingen seine Erfüllung und sein Glück und nicht mehr in dem Schöpfer. Sehen wir in den ersten Seiten der Bibel nach dem Sündenfall, dass der Mensch sich selbst rechtfertigt durch seine Werke und dass er in den Elementen der Welt seine Erfüllung sucht und nicht in Gott? Die Irrlehre, liebe Geschwister, welche die Kolosser welche vor der Tür der Kolosser stand, war keine neue Irrlehre. Diese Irrlehre existiert seit dem Sündenfall. Und im Grunde genommen, liebe Geschwister, können wir sagen, dass es auf dieser Erde zwei Religionen gibt. Einmal das Christentum allein durch Glauben und einmal alle anderen Religionen allein durch Werke. Das ist das Einzige, was es gibt. Und vor dem warnt Paulus die Christen in Kolossee. Und vor dem warnt uns die ganze Bibel von dem Buch des 1. Mose bis zur Offenbarung. Nicht durch unsere Werke, sondern Gott hat einen Weg bereitet. Und durch den Glauben an Christus, der stellvertretend für unsere Sünde gestorben ist, darin ist Rettung und Erfüllung zu finden, zu suchen und zu finden. Und nicht durch unsere eigenen Werke. Dagegen kämpft Paulus also an. Dass die Kolosser, wir haben gesehen, er hat ihnen aufgezeigt, ihr habt Gott wahrhaftig erkannt. Ihr seid von dem Reich der Finsternis in sein helles Licht gekommen. Passt auf, dass ihr nicht wieder anfängt, euch selbst zu rechtfertigen und euer Glück und eure Erfüllung in anderen Dingen zu suchen und nicht in Jesus Christus. Das ist also das Erste, wovor er sie warnt. Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt. Das Zweite, der zweite Bereich, den wir heute anschauen wollen, auf den wir Acht geben sollen, den wir beachten müssen, ist die Gottheit von Jesus Christus. Die Gottheit von Jesus Christus in Vers 9. Hier haben wir den Vers, der uns deutlich lehrt, dass allein in Jesus Christus Erlösung und Errettung zu finden ist. Vers 9, dort heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wir erinnern uns mit dem Wort denn, mit diesem Bindewort, begründet Paulus nun, was er zuvor gesagt hat. Und er will hier aufzeigen, weshalb jedes Suchen nach Erlösung und Erfüllung außerhalb von Jesus Christus nichtig ist. Wieso? Denn in ihm alleine wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hier haben wir einen der aussagekräftigsten Verse in der Schrift, die uns die Gottheit von Jesus Christus betont, wo sie bezeugt wird. In ihm, das heißt in dem Menschen von Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wieso sage ich in dem Menschen? Paulus sagt hier, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also in dem Leib, in dem Körper, in dem Menschen Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Dieses Wort Fülle bedeutet Vollkommenheit. Es bedeutet etwas, das bis zum Rand gefüllt ist. Etwas, wo nicht ein Tropfen fehlt. Also etwas Vollkommenes, etwas Ganzes. Das ist, was mit dem Wort Fülle gemeint wird. Wir können auch übersetzen, dass in ihm, also in Jesus Christus, die ganze Vollkommenheit der Gottheit wohnt. Die ganze Vollkommenheit der Gottheit wohnt in Christus. Und Paulus betont hier ganz bewusst die Gottheit. Er sagt nicht, dass Gott in Christus wohnte oder dass ein bestimmter Teil von Gott in Christus wohnte. Er sagt, dass die Gottheit, das ganze Wesen Gottes wohnte in Christus, wohnt in Christus leibhaftig. Damit will Paulus unmissverständlich und deutlich und klar sagen, die ganze Gottheit, das ganze Wesen Gottes, jede Eigenschaft von Gott wohnt in Christus. Die Gottheit, welche uns in der Bibel offenbart wird, der ewige Schöpfergott, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit, seine Allgegenwart, seine Weisheit, seine Liebe und Gnade. Die ganze Gottheit wohnt in dem Menschen Jesus Christus. Und hier werden wir in gewisser Weise an die Stiftshütte erinnert, nicht wahr? Gott befahl Mose, eine Stiftshütte zu bauen. Mit welchem Ziel? Damit Gott unter seinem Volk wohnen konnte, nicht wahr? Gott wollte in seinem Volk wohnen, lesen wir in 2. Mose 25. Und nachdem Mose die Stiftshütte aufgebaut hat, so wie Gott es ihm befohlen hatte, erfüllte die Herrlichkeit Gottes, die Schechina, die Stiftshütte. Können wir nachlesen in 2. Mose 40, ab Vers 34. Der Unterschied zwischen der Stiftshütte und zwischen Jesus Christus ist jedoch ein erheblicher Unterschied, den wir beachten müssen. Lasst uns für einen Moment 2. Mose 40 aufschlagen und diesen Vers mit unserem Vers vergleichen. 2. Mose 40, hebt euren Finger weiterhin im Kolosserbrief. Schaut mal, in 2. Mose 40, ab Vers 34 heißt es, nachdem Mose das Zelt der Zusammenkunft vollendet hatte, und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen. Wieso? Denn die Wolke ruhte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Nun, lasst uns jetzt vergleichen zwischen diesem Vers und unserem Vers, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Schaut, in der Stiftshütte wird uns beschrieben und gesagt, dass die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte erfüllte. Es war nicht die ganze Gottheit, sondern es war die Herrlichkeit Gottes. Ein Teil von Gott erfüllte die Wohnung. In Christus wohnt die ganze Gottheit leibhaftig. Weiter müssen wir vergleichen und unterscheiden. Die Stiftshütte wurde erfüllt. Sie wurde erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir weiterlesen, merken wir, dass die Herrlichkeit Gottes immer wieder von der Stiftshütte wegging und sie wieder erfüllte. Von Jesus Christus heißt es hier, dass die Gottheit leibhaftig in ihm wohnt, Wohnung eingenommen hat. Und das zeigt uns, wenn wir zurückgehen in den Kolosserbrief, das zeigt uns, das Wort steht in der Gegenwart. Die ganze Gottheit, die vollkommene Gottheit hat ein für alle Mal, für alle Ewigkeit in Jesus Christus Wohnung genommen. Als Paulus diese Verse schrieb, war Jesus Christus schon im Himmel. Und Paulus schreibt hier, in ihm wohnt Gegenwart. Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Stiftshütte existiert heute nicht mehr. Die Herrlichkeit Gottes wohnt nicht mehr in der Stiftshütte. Entschuldigung, die Herrlichkeit Gottes hat die Stiftshütte nicht mehr erfüllt. Aber wir haben etwas weit Besseres. Wir haben die wahre Hütte Gottes, wie Johannes ihn in der Offenbarung nennt. Die wahre Hütte Gottes, Jesus Christus. Und in ihm wohnt nicht nur ein Teil von Gott, sondern in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hier haben wir den Gott Menschen, Jesus Christus. Und wir müssen immer wieder neu sagen, diese Wahrheit können wir nur im Glauben erfassen, weil sie unser Verstand übersteigt. Gott existiert immer noch in Jesus Christus, in leiblicher Gestalt. Wisst ihr, Jesus Christus ist der erste Mensch, der aufgrund seiner eigenen Werke in den Himmel gegangen ist. Er ist der erste und der einzige Mensch, der in den Himmel aufgefahren ist, wie wir in Apostelgeschichte 1 lesen, vor den Augen seiner Jünger, in menschlicher Gestalt, und er ist in den Himmel aufgefahren durch seine eigenen Werke. Und jeder Mensch, der durch den Glauben an Jesus Christus in den Himmel kommt, kommt aufgrund der Werke von Jesus Christus in den Himmel. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist unser großer Bruder und wir folgen ihm. Und wir können in den Himmel eingehen, weil er der erste Mensch ist, der in den Himmel eingegangen ist. Deswegen sagt Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 5 auch, denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch, Christus Jesus. Auch diese Worte wurden geschrieben, als Jesus Christus schon im Himmel war. Der Mensch, Christus Jesus. Und er muss vollkommen Mensch sein und er muss vollkommen Gott sein, um uns Menschen mit Gott zu vermitteln und um Gott mit uns Menschen zu vermitteln. Es braucht einen vollkommenen Mittler, einen vollkommenen Menschen und einen vollkommenen Gott. Und ihn haben wir in Jesus Christus. Das ist, was Paulus uns hier verdeutlichen will. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums, von dem Paulus immer wieder neu redet. Das Geheimnis, das Mysterium, welches jetzt zwar aufgedeckt ist, aber immer noch unerforschlich ist. Paulus will hier deutlich machen, in ihm ist wahre Erfüllung und Erlösung zu finden. Die falschen Lehrer suchten und lehrten Erlösung außerhalb von Christus. Dabei ist in ihm alleine Erlösung zu finden. Die falschen Lehrer versuchten durch Werke, durch Halten der Überlieferungen, sich selbst zu rechtfertigen. Dabei werden wir alleine durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt. Jesus Christus ist nicht ein Weg, liebe Geschwister, durch den wir gerettet werden. Er ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg. Jesus Christus ist auch nicht ein Retter von vielen, durch den wir gerettet werden können. Er ist der einzige Retter, durch den wir wirklich errettet werden können. Es gibt in keinem anderen Namen Erlösung und Errettung als allein in dem Namen von Jesus Christus. Aber das Herrliche ist, liebe Geschwister, dass nicht nur eine vollkommene Erlösung und Errettung in ihm zu finden ist, sondern in ihm allein ist auch wahre Erfüllung und Seelenfrieden zu finden. Und das ist das dritte und letzte, was wir heute anschauen wollen. Der dritte Punkt, den wir beachten müssen. Erfüllung ist allein in Jesus Christus zu finden. Vers 10. Erfüllung ist alleine in Jesus Christus zu finden. Dort sagt Paulus weiter: Und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Ihr seid vollendet in ihm. Wisst ihr, diese Wörter beschreiben eine vollendete Tatsache, welche aber in einem dauerhaften Zustand sich befindet. Das heißt, als ihr an Jesus Christus gläubig geworden seid, habt ihr wahre Erfüllung gefunden und ihr findet diese Erfüllung jeden Tag aufs Neue in ihm, als Christen. Als Christen. Danach, wo sich dein und mein Herz gesehnt hat, als wir noch tot in unseren Sünden waren, als wir in dem Dreck dieser Welt Erfüllung gesucht haben und erhofft haben, dass diese Dinge unsere Seele stillen. Als wir an Christus gläubig geworden sind, hat diese Sehnsucht ein Ende gefunden. Diese Sehnsucht wurde in Christus gestillt. Und diese Sehnsucht wird jeden Tag aufs Neue nur in ihm gestillt. Das ist was Paulus hier sagt. Ihr seid vollendet in ihm. Und liebe Geschwister, so oft wollen wir von Predigern hören, was wir tun wollen, was wir tun sollen, nicht wahr? So oft wollen wir von dem Prediger ein paar Schritte hören, ein paar praktische Anwendungen, die wir jetzt tun sollen nach der Predigt. Wir wollen hören, was wir jetzt machen sollen, wer wir sein sollen, wie wir leben sollen. Und all diese Dinge haben ihren Platz, liebe Geschwister. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber dieser Vers hier lehrt uns nicht darüber auf, wer wir sein sollen, sondern wer wir sind. Dieser Vers lehrt uns nicht, was wir tun sollen und wie wir leben sollen. Dieser Vers lehrt uns, was wir in Christus sind und was wir in Christus haben. Und nicht, dass wir ständig etwas tun sollen. Als ich über diese Verse nachgesinnt habe, Geschwister, merken wir nicht, dass der Drang in uns oft dazu führt, Dinge zu tun, durch die wir uns vor Gott rechtfertigen können. Der Drang in uns, immer etwas zu tun, zu hören, etwas tun zu sollen, wie wir leben sollen, dass dieser Drang oft ein Drang ist, uns vor Gott selbst zu rechtfertigen, uns vor Gott in ein gutes Licht zu stellen, den Menschen zu zeigen, was wir Tolles tun. Ist es nicht so? Also Gott hat mich dieser Sünde überführt. Der Drang in uns, oft etwas zu tun, ist es nicht oft ein Drang, unsere Sehnsucht in uns zu stillen? Ah, wieder dem Herrn gedient. Das ist gut. Und wir suchen Erfüllung in den Dingen, die wir für Gott tun können, anstatt die Erfüllung in dem zu finden, der die Fülle ist, Christus. Merken wir nicht, dass wir uns gar nicht so sehr von den Irrlehren der Kolosse unterscheiden, die gelehrt haben, dass durch eigene Werke Erlösung und Erfüllung zu finden ist. Und wir tun oft diese Dinge, auch um Erlösung und Erfüllung zu suchen, unbewusst. Vor dieser Gefahr will uns Gottes Wort heute warnen. Alles, was wir tun müssen, liebe Geschwister, ist, im Glauben zu erkennen und zu ergreifen, dass Christus schon alles für uns getan hat. Dass wir nichts tun können und müssen. Wir sind befreit von dem Gesetz. Wir leben als freie Sklaven Christi. Wir müssen nichts mehr tun. Dass wir in ihm, das heißt in dem, was er getan hat, in dem, wer er ist, zur Fülle, das heißt zur Ruhe gekommen sind. Von unseren Werken. Er ist unser Sabbat. Er ist unsere Ruhe. Alles, was wir tun müssen, ist, endlich mal unsere Arbeit niederzulegen. Endlich mal das Verlangen niederzulegen, immer etwas zu tun und einfach nur zu ihm zu kommen, zu Christus und ihn zu suchen. Uns an ihm zu erfreuen, an seinen Werken zu erfreuen, auf ihn zu schauen und zu weinen. Über die unendliche Gnade, die uns im Evangelium dargereicht wird. Einfach mal zur Ruhe zu kommen. Uns von ihm stärken zu lassen. Alles, wonach sich der Mensch sehnt, alles, wonach du dich sehnst, findet in Jesus Christus seine Erfüllung. Und allein in ihm. Nur in ihm. In keinem Dienst, möge er noch so schön und toll sein, findest du Erfüllung. Wisst ihr, alles, wonach die menschliche Seele sich dürstet, wird in Jesus Christus gestillt. Wisst ihr, an jeder irdischen Freude gibt es immer was zu bemängeln. Möge es noch so schön sein zu essen oder noch so schön sein, diesen Ausflug zu machen oder dies und jenes zu haben. All diese menschliche Erfüllung ist teilweise schön und gut und von Gott gegeben und wir können uns an diesen Dingen erfreuen, aber wir merken immer wieder aufs Neue, dass wir in diesen Dingen keine Erfüllung finden, nicht wahr? Bis wir zu dem kommen, in dem wahre Erfüllung ist. Jesus Christus. Er stillt all unsere Bedürfnisse und zwar in einer vollkommenen Weise. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein bisschen. Aber wisst ihr, nicht nur die Sehnsucht des Menschen wird in Jesus Christus gestillt, sondern sein Zustand, der Zustand des Menschen wird auch vollendet, vollkommen gemacht in ihm. Dieses Wort vollendet ist ein verwandtes Wort von dem, was wir in Vers 9 gelesen haben, Fülle, die Fülle der Gottheit. Und das Wort vollendet in Vers 10, das sind verwandte Wörter und es beschreibt das Gleiche, etwas, das bis zum Rand gefüllt ist, etwas, wo kein Mangel da ist. Das heißt, in ihm seid ihr vollendet, in ihm sind wir vollkommen erlöst. Kein Werk von dir und von mir kann seinem Werk etwas hinzufügen. Sein Werk ist vollendet, vollkommen. Wir sind in ihm vollendet. Wir stehen vor Gott rein, makellos und perfekt. Durch den Glauben an Christus, durch seine Rechtfertigung. Durch seine Rechtfertigung. Deswegen kann uns der Hebräerbrief auch ermutigen in Kapitel 7, Vers 25 und sagen, daher vermag er, also Jesus Christus, diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt und sich für sie zu verwenden. Er kann diejenigen völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, wie durch den Glauben. Jeder, der an Jesus Christus gläubig wird, wird vollkommen errettet. Liebe Geschwister, Paulus, verzeiht mir, wenn ich mich immer wieder wiederhole, aber es muss in unsere Herzen dringen und der Heilige Geist muss diese Wahrheit dir offenbaren. Paulus will den Kolossern deutlich machen, es gibt nichts, was du tun kannst. Und du kannst aufs Missionsfeld gehen und dein Leben opfern wie ein Schlachtopfer, wenn du es nicht tust, aus Liebe zu Christus, sondern um dich selbst zu rechtfertigen, dann ist dein Opfer nichtig. Wir sind vollendet in ihm alleine. Und Paulus setzt einen drauf, indem er sagt, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Er herrscht über jeden menschlichen und jeden geistlichen Fürsten. Jeder Engel und jeder Dämon, jeder irdische Herrscher, Jesus Christus ist das Haupt von ihnen. Und wir müssen, dürfen und brauchen nicht in Menschen oder in irgendwelchen Engeln und Geistern unsere Erfüllung zu suchen, sondern in dem, der das Haupt von ihnen ist, Jesus Christus. Das ist also, was die Kolosse beachten mussten, worauf sie ihre vollkommene Aufmerksamkeit richten sollten. Dass sie nicht durch Werke Rechtfertigung suchen und nicht durch Werke Erfüllung suchen, sondern alleine in Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du abschließend ehrlich und auch kritisch die folgenden Fragen für dich beantwortest. Aus welchem Grund liest du die Bibel und betest du? Was ist der Grund, dass du die Bibel liest und dass du betest? Ist es, um dein Gewissen zu beruhigen? Deine To-Do-Liste abzuhaken, heute wieder Bibel gelesen und gebetet, meine stille Zeit erledigt? Ist es, um Gott zu gefallen? Ich habe wieder gelesen, Herr. Ich hatte wieder Zeit mit dir. Oder ist der Grund, dass du Bibel liest und betest, wirklich eine tiefe, tiefe, tiefe Sehnsucht nach Gott? Ein Verlangen, ihn zu suchen und in ihm deine Erfüllung zu finden. Was ist deine Motivation in deinen Diensten, wenn du dienst? Weshalb dienst du in der Gemeinde? Und Geschwister, es ist gut, Bibel zu lesen, zu beten und zu dienen. Und ich betone diese Dinge bewusst, weil es religiöse Dinge sind. Aber was ist unsere Motivation, wenn wir dienen? Erhoffst du dir Erfüllung darin zu suchen, in deinem Dienst? Wieder was getan. Es hat mir jetzt gut getan, etwas zu tun, endlich wieder mal. Glaubst du, dass deine Werke für ihn deine Sehnsucht stillen können, deinen Stand vor Gott verbessern können? Oder dienst du ihm, weil du ihm dein Leben hingeben willst aus Liebe, weil er sein Leben für dich gegeben hat? Worin suchst du deine Erfüllung? Worin suchst du deine Erfüllung? Durch deine Hände, durch etwas zu arbeiten, in deinem Bauch immer schön etwas zu essen, in irdischen Dingen, in Sexualität, in deinem Partner, in deinen Kindern, in deinem Haus? Worin suchst du deine Erfüllung? Sehnt sich deine Seele nach Christus, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt? Kannst du mit David gemeinsam ausrufen, wie er im Psalm 64 sagt, meine Seele dürstet nach dir, wie ein Land ohne Wasser, ein dürres Land, ein trockenes Land ohne Wasser, so ist meine Seele ausgedürstet und ich dürste nach dir. Lass uns heute aufrichtig vor Gott kommen. Und bei ihm um Vergebung beten, in den Bereichen, wo wir gesündigt haben, dass er uns reinigt. Mit dem Glauben und mit der Hoffnung und mit der Freude, dass wir in ihm einen vollkommenen Erlöser haben, der uns all unsere Sünden vergibt, wenn wir sie bekennen. Der uns davon reinigt, wenn wir sie bekennen. Und dass wir aufs Neue, von ganzem Herzen, aus Liebe zu Christus für ihn leben und unser Leben für ihn hingeben. Und wenn es sein muss, auf dem Missionsfeld. Aber nicht, um ihm etwas vorzumachen, sondern aus Liebe zu ihm. Amen.